Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
Jesus Christus, in der Welt sehen wir Kriege und es wäre zu verzweifeln, wenn wir nicht wüssten, dass du bei uns bist. Jesus, du siehst über den neuen Angriffskrieg in Israel. Wir möchten dich bitten, dass du Frieden schaffst, errichte dein Reich und lass uns auch Friedensstifter in deiner Stadt sein. Amen. Bevor ich nachher wieder Ärger kriege von jemandem, warum ich das Spiel nicht habe zu Ende spielen lassen, ganz einfach, das war nur eine Illustration dafür, dass es Aufgaben gibt, die uns zu groß werden können. Und es ist ja so, dass wir manchmal Aufgaben sehen, wie zum Beispiel jetzt so eine Gemeindefreizeit zu planen und du sagst, nee, das ist mir zu groß, da mache ich nicht mit. Oder du steigst hinein, merkst, dass es dann doch zu viel ist. Und wir machen uns ja Gedanken über Gemeinde mit Mission. Was heißt Gemeinde mit Mission? Immer wieder habe ich die Tage darauf hingewiesen, dass wir keinem ein schlechtes Gewissen machen möchten. Du musst mehr missionieren, darum geht es gar nicht. Vielleicht sagst du, Oliver, ich möchte es auch gar nicht hören, weil jedes Mal kriege ich ein schlechtes Gewissen. Das ist einfach eine Mission, die mir zu groß ist, da kann ich nicht mitmachen. Und wir haben gesagt, wenn wir über Gemeinde und Mission nachdenken, um euch einen kurzen Abriss zu geben der Freizeit, dann müssen wir ganz am Anfang anfangen, müssen wir bei Gott anfangen, wo Gott als allererstes der erste Missionar war, der das erste Evangelium den Menschen gepredigt hat. Wo Gott, Adam und Eva wurden geschaffen, sie haben gegen Gott gesündigt, wurden aus der Gemeinschaft von Gott gestoßen, konnten nicht mehr mit Gott zusammen leben. Aber Gott geht jetzt in den Garten hinein, geht auf die Menschen zu als der Gesandte, sendet sich selber, um die Menschen zu erreichen und ihnen zu sagen, hey, ich werde irgendwann wieder Feindschaft zwischen euch und dem Feind setzen, sodass ihr wieder zu mir gehören könnt. Gott ist der erste Missionar, weil der auf die Menschen zugeht. Und dann haben wir gehört, wie Christus diese Mission manifestiert hat, wie Christus das Aber für das Sündenproblem wurde, weil er gesagt hat, ich nehme das Problem auf mich, sodass ihr wieder mit Gott zusammenleben könnt. Wisst ihr, wir nannten das ja, hatte ich so einen theologischen Begriff genannt, den viele von euch schon kannten. Es ist die Missio Dei, Gottes Mission. Gott ist auf einer Mission. Missio Dei, diejenigen von euch, die noch Lateinunterricht hatten und sich daran erinnern können, wissen, Deus Dei, Deo, Deum, Genitiv. Das bedeutet, wessen Mission es ist? Es ist Gottes Mission. Gott ist der Gesandte. Also Mission heißt ja die Sendung. Gott ist der, der gesandt ist. Aber Missio Dei bedeutet auch, dass Gott auch derjenige ist, der sendet, der andere Menschen sendet, der seine Gemeinde mit einlädt in seine eigene Mission hinein. Das ist immer noch Gottes Mission. Aber Gott nimmt die Gemeinde in seine Mission mit hinein und lässt sie Teil dieser Mission sein. Und dafür habe ich nachgedacht, was für einen Text predige ich heute. Hatte verschiedene Texte auf dem Schirm gehabt. Aber ein Text, der ging mir gar nicht aus dem Kopf, weil der auch noch so nah mit Ostern verbunden ist. Johannes 20. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Also die Mission Gottes, in jedem der Evangelien haben wir einen Missionsbefehl von Jesus. Sagst du, Johannes hat doch gar keinen Missionsbefehl, die anderen Evangelien haben einen. Nee, Johannes hat auch einen. Johannes hat den kürzesten Missionsbefehl. Und der Missionsbefehl bei Johannes kommt an Ostern, also an Osterabend. Wir haben also die Geschichte in Johannes 20. Lass mich ganz kurz die Geschichte zusammenfassen. Jesus ist auferweckt von den Toten und aus dem Grab aufgestanden. Und am Morgen kamen die Frauen, Ostermorgen, und sie gingen zum Grab Jesu und wollten diese Kräuter, die Öle in das Grab Jesu hineinlegen. Warum? Nach jüdischer Tradition, sie wollten, dass der Geruch der Verwesung überdeckt wird. Und so um den Körper Jesu wollten sich einfach drum kümmern. Die Frauen kommen also zum Grab, aber das Problem ist, dort ist kein Leichnam mehr und das Grab ist offen. Und so laufen die Frauen, gehen wieder nach Hause. Eine Frau bleibt sitzen, die Maria. Und sie bleibt dort, bis irgendwann der Gärtner ihr begegnet und sie meint, dass er den Jesus gestohlen hätte. Und dann zeigt sich Jesus, dass er auferweckt ist. Maria läuft also zu den Jüngern, erzählt ihnen davon. Währenddessen sind irgendwo am Nachmittag zwei andere Freunde der Jünger unterwegs. Sie sind auf dem Weg nach Emmaus. Und während sie dort sind, begegnet ihnen ein Mann und sie erzählen ihnen die ganze Geschichte von Jesus. Und während sie ihnen das erzählen, kommen sie zusammen in ein Haus, wollen zusammen essen und der Mann, der Fremde, betet für sie. Und während er betet, erkennen sie, hey, das ist Jesus. Und dann auf einmal verschwindet Jesus von ihnen und diese zwei Emmaus Buddies, die machen sich auf, laufen zurück nach Jerusalem, um den Jüngern zu erzählen, was passiert ist. Und die Jünger sind zusammen in einem Raum und hören diese ganzen Geschichten. Und genau dort finden wir uns, den ersten Abend nach Ostern, Ostersonntag, am Abend, wo die Juden wieder angefangen haben zu arbeiten. Und dort schreibt uns der Johannes, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Also die Jünger sitzen zusammen in diesem Raum. Und wenn wir die anderen Evangelien lesen, dann wissen wir, dass das mehr als nur die 10 Jünger waren. Warum 10 Jünger? Judas hatte sich das Leben genommen. Thomas, wissen wir aus diesem Evangelium, war nicht mit dabei. Aber die anderen Evangelien zeigen uns, dass da nicht nur die 10 Jünger saßen, sondern wahrscheinlich auch Maria und die Emmaus-Freunde, die da unterwegs waren, die saßen wahrscheinlich alle zusammen. Und die Jünger erzählten, die Freunde erzählten ihnen, dass Jesus ihnen begegnet war. Und Johannes berichtet uns auch davon, dass er und Petrus selbst zum Grab gelaufen sind. Es ist wahrscheinlich, dass Johannes der andere Jünger war, weil Johannes erzählt nur, dass der eine schneller war als Petrus. So gibt er so ein bisschen, hey Leute, ich bin der Sportlichere, erzählt das. Und wir sind beide zum Grab gekommen, ich war schneller als der andere, als der Petrus. Und sie hatten Jesus nicht gesehen, da war keiner da. Und so sitzen sie zusammen und wahrscheinlich trauern sie noch, nach jüdischer Tradition mindestens 7 Tage Todeswache, aber da gab es nichts mehr zu wachen, weil Jesus weg war. Und so sitzen sie versteckt in diesem Raum, wissen gar nicht, für was sie trauern sollen, der Körper von Jesus ist weg und gleichzeitig sitzen sie dort, weil sie sich verstecken aus Angst vor den Juden. Weil die Jünger wussten, das, was die dem Jesus getan haben, das werden die uns genauso antun. Ist euch aufgefallen? Der Johannes schreibt hier, als es Abend geworden war und die Türen verschlossen waren. Die hatten nicht nur die Haustür zugemacht. Die Jünger hatten so eine Angst, dass sie das Haus verbarrikadiert haben, dass keiner in dieses Haus reinkommen könnte. Die versteckten sich, weil sie nicht damit rechneten, dass das, was Jesus vorausgesagt hatte, dass das auch eintreffen könnte. Sie machten sicher, dass keiner in diesen Raum reinkommt. Und während sie dort sitzen in diesem Raum, erscheint ihnen auf einmal Jesus. Jetzt gibt es ganz viele Theologen, die können das nicht so glauben, dass Jesus einfach so erschienen ist, dass er entweder durch die Wände gegangen ist oder wie auch immer. Kommen die mit ganz wilden Theorien. Die eine Theorie ist, die alle hatten eine Halluzination. Ist schon interessant, wenn die alle Menschen eine selbe Halluzination haben. Andere sagen, nein, Jesus war nur scheintot und er war gar nicht wirklich gestorben. Und so ist er ganz leise, hat eine Leiter an das Haus gestellt und ist dann durch das Fenster hochgeklabbert und dann das Fenster in den Raum reingesprungen und alle waren erschrocken. Und wiederum andere erzählen, nee, der Jesus, der hatte sich im Raum in einem Schrank versteckt und kam dann einfach in den Raum rein. Wisst ihr, die Jünger, die waren verzweifelt und glaubten keinen der Berichte, dass Jesus am Leben war. Warum? Erstens, weil sie wussten, wer die Kreuzigung durchgeführt hat. Das waren die Römer. Das waren Killermaschinen. Die wussten, dass das, wenn das einer durchgemacht hat und dann diesen Stoß in die Seite gekriegt hat, da ist nicht mehr viel mit Leben. Die Jünger glaubten selbst nicht, dass Maria Jesus gesehen hat und dass die anderen Jünger Jesus gesehen haben. Die haben selber Jesus nicht erkannt. Die dachten, das passiert nicht. Und die Jünger wussten, selbst wenn Jesus scheintot gewesen wäre, dann hätte er niemals die Kraft, nach dem, was er da durchgemacht hat, sich irgendwo im Zimmer zu verstecken und dann in den Raum reinzuspringen. Dann wird er irgendwo noch im Krankenbett liegen. Und Jesus erscheint ihnen und zeigt, dass er derjenige ist. Und für mich ist es viel leichter zu glauben, dass Jesus auch verstanden ist, als diese anderen Theorien zu glauben und dass Jesus die Kraft hatte, einfach zu erscheinen oder durch Wände zu gehen, wie auch immer er da reinkam. Er war auf jeden Fall in den Raum, weil er jetzt als voller Gott und voller Mensch übernatürliche Kraft hatte, auch einfach so zu erscheinen. Das ist nämlich so, das Grab, der Stein vom Grab, der ist weggerollt worden, nicht damit Jesus aus dem Grab rauskommen könnte, sondern dass die Jünger reingucken konnten, dass der Jesus dann nicht mehr da ist. Und dieser Jesus steht jetzt vor ihnen, der zeigt ihnen seine Dinge und die Jünger können es gar nicht glauben, die müssen die Seite sehen, die müssen die Hände sehen und sagen, das ist der Jesus. Deswegen haben wir auch diese Reaktion von ihnen, dass sie sich sehr freuen, weil sie jetzt begreifen, das, was Jesus gesagt hat. Hey, wenn einer seinen Tod voraussagt und noch seine Auferstehung voraussagt und das dann noch durchzieht, ey, dann kannst du dich darauf verlassen, dass er auch fähig ist, irgendwo in einem Raum zu erscheinen, oder? Und das ist das, was Jesus hier macht. Er zeigt ihnen, dass er die Kraft hat über den Tod. Und das Interessante in diesem Text ist, wir haben so einen Wechsel zwischen Johannes, der uns die Geschichte erzählt und Jesus, der immer wieder spricht. Also Johannes als den Autor, der die Geschichte aufschreibt und dann im Vergleich dazu Jesus, der dann immer wieder, jetzt zum Beispiel in unserem Vers hier, er spricht zu den Jüngern und sagt, Friede sei mit euch. Und dann zeigt Johannes wieder auf, dass Jesus seine Seite gezeigt hat. Das Interessante ist in diesem Text, dass immer wenn Jesus spricht, Johannes ein paar Dinge in dem Griechischen umdreht, die Worte vertauscht, um der Rede Jesu den Hauptschwerpunkt dieser Geschichte zu geben. Das heißt, das eigentliche Wunder ist nicht, dass Jesus da ist, oder der eigentliche Fokus ist nicht, dass Jesus erscheint, sondern der Fokus ist auf dem, was Jesus sagt. So als ob Johannes uns einen Textmarker in die Hand gibt und sagt, das sollt ihr anstreichen. Und Jesus kommt also zu den Jüngern, er erscheint dort, sie freuen sich, aber Jesus spricht zu ihnen und was er zu ihnen sagt, ist Friede sei mit euch. Das ist zunächst einmal eine ganz einfache Begrüßung, die die Juden auch heute noch verwenden, Shalom, sie begrüßen sich zum Morgen, Mittag, Abend, so wie mein Chef früher, der ging durch die Firma mit seinem Bärtchen und seinem maßgeschneiderten Anzug ein bisschen höher, moin, moin, moin. Und so kam mein Chef jeden Morgen zu uns. Das ist die Begrüßung, die hier stattfindet. Aber Theologen sind sich einig. Die Art und Weise, wie Johannes die Verben strukturiert und diesen Fokus auf Jesus seine Rede macht und dann zweimal Friede sei mit euch in einer Begegnung sagt, zeigt, dass hier der Friede nicht einfach nur eine einfache Begrüßung ist. Das, wovon Jesus hier spricht, ist nämlich vielmehr, dass Jesus seinen Jüngern in ihrer größten Not Frieden zuspricht. Und sagt, der Friede, den ich euch zuspreche, ist nicht von äußeren Umständen beeinflusst. Der Friede, den Jesus seinen Jüngern zuspricht, ist ein Friede, der Frieden, Gelassenheit und den Blick der Heimat gibt, selbst wenn du im Gefängnis sitzt, verfolgt wirst oder dabei bist, dein Leben zu verlieren. Der Friede, von dem Jesus hier spricht, ist der Friede, den ein Paulus in Jerusalem zeigt, als der Mob von Juden um ihn herum kam, um ihn zu töten. Und der an dieser Stelle immer noch fähig war, von Jesus zu reden, weil er wusste, dass er dort zu Hause ist. Das ist der Friede, der die frühen Christen begeistert hat, in die Städte hineinzugehen, als die Leute aus den Städten rausgelaufen sind, weil die Pest in der Stadt herrschte und die Christen liefen rein, um diesen Menschen zu helfen. Dieser Friede, von dem Jesus hier spricht, den er seinen Jüngern zuspricht, ist der Friede, den ein Jim Elliot haben konnte, als er zu den menschenfressenden Ureinwohnern gefahren ist, um sie für Jesus zu gewinnen, ihn von ihnen getötet worden ist und seine Frau den gleichen Frieden besaß, noch hinterhergereist ist, um diesen Menschen die Vergebung von Jesus zuzusprechen. Der Friede, von dem Jesus hier spricht, ist ein Friede, der dir Gelassenheit und einen Sinn des Zuhause-Seins gibt, egal, was deine Umstände um dich herum sind. Da spricht Jesus ihnen zu und sagt, diesen Frieden spreche ich euch zu. Einen Frieden, obwohl ihr gerade hinter verschlossenen Türen, im Plural, steht, weil der Friede, den ich euch gebe, über die Situation, in der ihr seid, hinausgeht. Und so gibt Jesus den Jüngern, spricht dann diesen Frieden zu. Und ich weiß nicht, ob du Jesus schon jemals auf dein Leben angewandt hast. Ich habe die ganze Freizeit über die Mission Gottes gesprochen und ich habe nie jemanden eingeladen, zu Gott in seine Mission zu folgen. Das Angebot Gottes einmal anzunehmen, das möchte ich jetzt gern tun. Weißt du, wenn du diesen Frieden noch nie erlebt hast, vielleicht sagst du, du bist Christ, gehörst zu Jesus dazu, aber in deiner Seele ist immer noch kein Friede. Deine Seele sucht noch nach Dingen, die du noch nicht bei Christus gefunden hast. Da möchte ich dich einladen, dieses Friedensangebot, das Christus den Menschen zuspricht, auch mal persönlich in Anspruch zu nehmen und dann zu erfahren, was es heißt, Erfüllung zu finden, weil Christus den Urzustand wiederherstellt, indem er dir die Beziehung zu Gott repariert. Für uns als Gemeinde bedeutet das, Jesus spricht uns, seinen Jüngern und dann auch uns diesen Frieden zu, dass wir diesen Frieden, ein Zuhause haben können, auch wenn unsere Umstände nicht von Zuhause sprechen, vielmehr von Sturm, von Gefahr, von Verfolgung. Und er spricht uns diesen Zustand zu und gründet auf diesen Zustand uns jetzt die Einladung, seiner Mission zu folgen. Guck mal, das sind die nächsten Verse, 21 bis 23. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Jesus kommt also und spricht nochmal diese gleiche Aussage und sagt, ich spreche euch das Geborgensein beim Vater zu, Aber guck mal, mit was er das verbindet. So wie der Vater mich gesandt hat, also eine Verbindung zwischen Jesus und dem Vater, genauso können wir eine Verbindung mit Jesus haben, durch Jesus und dann durch Jesus zum Vater eine Verbindung haben, die uns Frieden gibt. Das ist die Grundlage für die Sendung Gottes seiner Gemeinde. Er spricht uns erstmal den Frieden zu und sagt, bei mir, wenn ihr mit mir zusammenlebt, dann möchte ich euch Frieden schenken, der über alle Umstände hinausgeht. Und das ist die Grundlage, dass ihr mir folgen könnt, wohin ich euch sende. Mission, die Sendung. Weil egal, wo ihr hingeht, nirgendwo werdet ihr mehr Frieden finden als da, wenn ihr bei mir seid. Und wenn ihr diesen Frieden gefunden habt, kann ich euch senden, wohin ich möchte. Weil dieser Frieden mit euch zieht, wenn ihr bei mir seid. Das ist die Grundlage. Und Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch nun. Jetzt kommen Theologen und streiten drüber. Jesus hat viele Kranke geheilt. Jesus hat den Armen geholfen. Müssen wir jetzt, was ist Mission? Ist der Sendeauftrag jetzt, dass wir Diakonissenhäuser bauen müssen? Ist es, dass wir Sozialwerke gründen müssen? Was ist die Mission, von der Jesus spricht, wo wir so gesandt sind wie Jesus? Oder müssen andere Theologen gehen hin und sagen, nein, wir müssen nur das Evangelium verkünden, gar keine Evangelisation, also gar keine soziale Arbeit, nur Evangelisation, also jetzt Evangelisation oder Mission und soziale Arbeit, was gehört zum Sendeauftrag dazu? Und Jesus sagt, ja, gehört beides dazu. Als ich mich damals hier bei euch beworben habe in Durlach, habe ich es gefeiert, als ich auf die Homepage gegangen bin und da stand dann sozialevangelistische Arbeit, weil das beides zusammenkommt und Jesus definiert gar nicht, er schränkt das nicht ein und sagt, jetzt nur die eine Aufgabe oder nur die andere Aufgabe, weil beide Aufgaben zusammengehören. Was Jesus vielmehr sagt, ist, der Vater hat mich gesandt und ich bin gefolgt. Genauso sende ich euch und ich hoffe, dass ihr folgt. Und ich stelle euch an einen Ort, ihr seid die gesandten Vertreter an einem Ort, meine Vertreter an einem Ort. Und das, was ich in euch hineingelegt habe, eure Gaben, euren Charakter, eure Interessen, das ist der Auftrag, den ihr an dem Ort habt, wo ich euch hingestellt habe. Jesus schränkt das hier gar nicht ein, sondern vielmehr möchte er den Gehorsam, dass wir gehen, weil er uns sendet. Und die Form, die Jesus hier verwendet, ist ein fortlaufender Bestand der Sendung Gottes. Jesus, seine Mission oder die Mission Gottes hat nicht mit Jesus seiner Himmelfahrt aufgehört. Vielmehr hat sie dann erst mit uns Menschen begonnen, dass wir Menschen die Mission Gottes weiterführen. Weißt du, Gemeinde hat nicht Mission, weil Gemeinde einen Auftrag von Jesus erhalten hat. Gemeinde hat Mission vielmehr deshalb, weil die Mission Gottes eine Gemeinde hat. Gott ist immer noch auf seiner Mission. Und jetzt lädt er uns ein, in dieser Mission teilhaftig zu werden. Und Jesus sagt, ich gebe dir alles, dass du diese Mission auch ausführen kannst. Guck mal, der nächste Vers, der klingt für uns so komisch, dass Jesus hingeht und seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Klingt so komisch. Was macht Jesus da? Lass uns mal, was genau das heißt, sind sich die Theologen auch nicht sicher, aber lass uns mal drüber sprechen, wo wir wissen, was das heißt. Das Hauchen von Jesus kommt in der Bibel nur an zwei anderen Stellen noch vor, und beide im Alten Testament. Das eine Mal im 1. Buch Mose, wo Gott den Menschen schafft. Gott schafft den Menschen und er haucht seinen Lebensodem in den Menschen rein. Wisst ihr, was Jesus hier macht? Er stellt den Schöpfungszustand des Menschen wieder her, weil er den Menschen in die Beziehung zu Gott hineinträgt. Das zweite Mal haben wir dieses Hauchen bei Hesekiel, wo Hesekiel diese Vision hat von den toten Knochen, die auf dem Feld liegen. Und dann kommt der Geist Gottes und der haucht Leben in diese Menschen ein. Und Jesus sagt, ich schenke euch das Leben, das neue Leben des Vaters. Ich schenke euch das Leben, für das ihr eigentlich geschaffen worden seid, in die Beziehung zu Gott, wo ihr Frieden habt, wo ihr zu Hause sein könnt. Ich stelle euch da wieder hinein. Und dadurch könnt ihr den Auftrag, meinen Auftrag, als Ebenbilder Gottes, als vollständige Ebenbilder Gottes, weil ihr wieder in der Gemeinschaft mit Gott lebt, meine Herrlichkeit auf die Erde weitertragen. Könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt hatte? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn und er sprach zu ihm, füllt die Erde. Was Gott wollte war, dass Menschen, die in der Beziehung zu Gott leben, die Gott anbeten, die Erde füllen, und das wurde zerstört durch den eigentlichen Sündenfall. Aber Gott ist auf seiner Mission, um, dass er wieder mit den Menschen zusammenarbeiten kann, und hier zeigt er, wie er das verwirklicht, wie er uns zu Menschen macht, die mit Gott auf der Erde sind, und jetzt können wir als Gottes Gesandte, als Gottes Repräsentanten auf der Erde für Gott in seiner Mission wirken, für die Gott uns mit dem Heiligen Geist ausrüstet. Dass ihr auch wisst, was in diesem Vers vielleicht noch drin stecken könnte, gebe ich euch noch ein paar Bemerkungen dazu. Einige sagen, was hier passiert ist, die Innewohnung des Heiligen Geistes. Und später an Pfingsten haben wir dann die Bekräftigung des Heiligen Geistes. Ich persönlich glaube, dass der Johannes ein anderes Ziel verfolgt, sondern dass Jesus hier in Johannes mehr prophetisch spricht, dass die Innewohnung des Geistes kommen wird an Pfingsten. Und dass so wie Johannes das immer wieder sagt, wo er Jesus darstellt, dass Jesus Dinge in der Gegenwart spricht, die aber erst in der Zukunft passieren, dass das genau auch hier der Fall ist. Also dass Jesus hier von etwas spricht, als vollendet, das aber erst an Pfingsten passiert. Was auch immer genau passiert ist, was Jesus macht, ist, er sagt, ich mache euch zu einem Leben, für das ich euch eigentlich geschaffen habe. Ich bringe euch in die Beziehung zu Gott zurück, für die ihr designed seid. Und dann sagt Jesus, und ich möchte, dass ihr teilhaft daran werdet, dass andere Menschen auch in diese Beziehung hineinkommen können. Das ist der Vers 23, den ich nochmal lese, weil der wirklich komisch klingt. Da steht nämlich, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Wisst ihr, das Griechische ist gar nicht so kompliziert wie das Deutsche. Weil im Griechischen Deutsch deutlich wird, dass nicht der Mensch derjenige ist, der die Sünden vergibt, sondern dass jemand anders derjenige ist, der dann vergibt, die Vergebung zuspricht. Das ist Gottes. Wir haben ja gestern gehört, wie das passiert, ne? Durch Jesus, der die Sühne auf sich nahm, der also vertretend für uns gestorben ist und wir dadurch Vergebung, Wiederherstellung mit Gott erhalten können. Das ist das Erste. Also hier geht es nicht darum, dass wir diejenigen sind, die den Menschen Sünden vergeben. Das Zweite ist, was hier nicht drin ist, ist, dass Gott den Oliver, also mich jetzt, zu einer Moral- oder Gemeindepolizei ernennt und sagt, Oliver, du gehst jetzt hin und wenn dir jemand nicht passt, dann sagst du, dir sind die Sünden nicht vergeben. Wolf, wir hatten gestern Stress mit dir, dir sind die Sünden nicht vergeben. Elle, dich mag ich, dir sind deine Sünden vergeben. Es geht nicht um Moralpolizei, sondern Gott geht vielmehr hin und gibt der Gemeinde einen Auftrag, die Vergebung Gottes Menschen anzubieten, die sie durch Jesus Christus erhalten können. Und das ist der Auftrag, den Gott uns hier gibt. Er sagt, ich habe euch neues Leben geschenkt, dass Menschen in dem Leben sein können, für das ich sie geschaffen habe. Und ihr seid eingeladen, in diese Mission hineinzukommen, dass ihr zu Menschen geht und ihnen Vergebung zuspricht, wenn sie von Gott vergeben sind. Wenn sie Jesus annehmen, dann kannst du ihnen auch Vergebung zusprechen, weil dann Jesus derjenige ist, der ihnen vergibt. Wenn sie Jesus aber ablehnen, dann kannst du ihnen auch zusprechen, dass sie nicht in den Zustand sind und nicht in den Zustand kommen, für die Gott sie eigentlich geschaffen hat. Und deswegen lädt Jesus uns ein, in seiner Mission mitzuwirken. Es geht nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern vielmehr die Mission Gottes hochzuheben und unser Herz von ihm anzünden zu lassen, dass wir für das, was er uns geschenkt hat, brennen. Stell dir vor, ich habe mal hier so einen persönlichen Missionsindex geschaffen. Stell dir vor, du müsstest eine Tabelle ausfüllen. Und du hast hier die X-Achse und auf der X-Achse hast du dein Herz und das Kreuz. Und ich würde behaupten, dass je nachdem, wo du dich hier einträgst, wie bewusst du dir deiner Verlorenheit bist, ungetrennt von Gott, was dein Zustand ohne Gott war. Je nachdem, wo du dich hier einträgst, sagen wir mal, wir tragen uns bei 5 ein, das ist unser Zustand. Ich sehe, ja, 50% war ich auf jeden Fall, brauchte ich Gott. Aber so ganz in meinem Herzen ist das nicht mehr drin. Wenn wir uns hier bei 50% eintragen, glaube ich, dass wir uns auch bei dem G-Zustand, also bei der G-Ausrichtung, in der Missionsausrichtung auch nur bei 5 eintragen werden. Weil erst, wenn wir sehen, wie sehr wir verloren sind und wie sehr wir die Mission Gottes brauchen, je mehr wir das hier begreifen, desto höher wird es hier wachsen. Wo würdest du dich hier eintragen? Ein Schritt weiter. Was glaubst du, wo wir uns als Gemeinde hier eintragen müssten? Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen. Warum wir über Gemeinde mit Mission sprechen, das fasst der Cary Newhoff gut zusammen. Einige von euch haben den ja bei Willow Creek gehört. Und der Cary Newhoff sagt, wenn du die nächsten Menschen für Jesus gewinnen willst, dann brauchst du nicht die besten Kirchenstrategien, sondern du brauchst Begeisterung. Weil Begeisterung Strategien zum Frühstück auf ist. Wenn da drinnen kein Feuer für das Evangelium ist, dann wird auch hier nicht viel passieren. Je mehr du begreifst, wie verloren du vor Gott bist, desto mehr wirst du rausgehen und anderen Menschen erzählen, weil du verstehst, wo sie vor Gott stehen. Wisst ihr, Gemeinde hat nicht Mission, weil wir einen Auftrag bekommen haben. Gemeinde hat Mission, weil Gottes Mission eine Gemeinde hat. Das ist der Herzschlag Gottes. Gott kam auf uns zu, damit wir wieder in seinen Zustand hineinkommen, obwohl wir versagt hatten. Und dann geht Gott hin und sagt, und ich möchte dich einladen, an dieser Mission teilzuhaben. Wisst ihr, das eigentliche Wunder dieser Geschichte ist nicht, dass Jesus in dem Raum erscheint. Ich hatte euch gesagt, der Fokus ist auf dem, was Jesus redet. Und ich glaube, das eigentliche Wunder ist, dass Jesus seine Jünger, die sich gerade verstecken, die nicht geglaubt hatten, was Jesus ihnen gesagt hatte, dass er sie beauftragt, rauszugehen und seine Repräsentanten zu werden. Aber genauso beauftragt Jesus auch uns. Er sagt, hey, ich habe dir alles geschenkt. Ich möchte nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast und jetzt rausgehst und sagst, Mission Impossible, ich kann gar nicht, Gott, das ist viel zu groß für mich. Was ich viel mehr möchte, ist, dass du reingehst in dich hinein und guckst, was ich dir geschenkt habe, dass dein Herz anfängt zu brennen, weil wenn das anfängt zu brennen, wird das hier auch passieren. Und deswegen, wenn wir zurück zu Simon Sinek kommen, das Warum ist entscheidend. Der goldene Zirkel. Das Warum ist entscheidend, viel entscheidender als die Strategie. Und wenn wir hier begreifen, was Gott macht, warum wir Mission haben, weil Gottes Herzschlag Mission ist, weil Gottes Mission Gemeinde hat, dann wird sich das auch hieraus aufwirken. Und ich hoffe, dass wenn du nach Hause fährst von der Freizeit, dass du nicht irgendwie, Oliver hat uns schon wieder ein schlechtes Gewissen gemacht. Vielmehr, dass du hingehst und sagst, boah, Jesus, bitte zeig mir mein Herz und dann zeig mir dein Herz. Weil dann wird sich auch hierhin was bewegen, in diese Richtung. Ich würde dir gerne jetzt wieder so wie gestern eine Zeit der Stille geben, wo du auch über dein Herz nachdenken darfst, aber wo ich dir wieder lieber eine Zeit der Stille geben kann, wo du sagst, boah, Jesus, ich kann es nicht begreifen, dass du mich beauftragt hast, an deiner Neuschöpfung teilhaft zu werden, wo du Menschen neues Leben schaffst, ihnen neues Leben einhauchst, dass ich daran mitmachen darf. Es ist genial, dass ich daran ein Teil davon sein darf. Und ich bitte dich, dass du mich dafür, für das Warum begeisterst. Dass du mir zeigst, dass du derjenige bist, der Mission macht und dass ich mitmachen darf. Ich gebe euch eine Zeit, wo ihr mit Gott reden könnt. Jesus, oft bin ich als Mensch wie ein Gewässer, das keinen Exit hat, wo Wasser reinfließt, und weil es nichts, keinen Ausfluss gibt, dass ich versalze, anfange mich um mich selbst zu drehen. Aber du sagst in deinem Wort, dass du selbst das tote Meer wieder zum Leben erwecken kannst und so kannst du auch uns erwecken. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Mission betreibst. Ja, Jesus, du liebst uns so sehr, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir Leben finden können, dass wir Frieden haben können, dass wir ein neues Leben von dir eingehaucht bekommen können und so in dem Zustand leben können, den du eigentlich geschaffen hast. Aber Jesus, du siehst, wie oft wir uns hinter Türen verstecken, weil wir Angst haben, davon zu zeugen, was du uns eigentlich geschenkt hast. Wir gehen nach Hause von der Freizeit, haben vieles gehört, vieles gesehen und vieles erlebt. Aber Jesus, wir bitten dich um eins, dass du eins mitschickst, und zwar ein brennendes Herz. Dass wir begeistert sind von dem Warum, warum du Mission machst. Weil du uns liebst. Und dass diese Begeisterung unser ganzes Leben durchdringt. Du hast uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns befähigt, das auszuführen, was du möchtest, was wir tun. Und so bitten wir dich, dass wir durch den Heiligen Geist geleitet sind, angezündet sind und für dich brennen, Jesus. Lass die Menschen, die mit uns in Begegnung kommen, sehen, dass wir Licht sind, weil du ein Feuer in uns entfacht hast. Mach uns zu sehen, wo ein Fluss des Evangeliums aus uns herauskommt. Dass wir es nicht um uns selber drehen, sondern Menschen das erfrischende Wasser deines Evangeliums erfahren können. Amen.
Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.